Ja, hallo Gopal, hallo Mira, grüßt euch.
Hallo.
Ja, guten Morgen. Ja, wir haben ein Interview über Internet. Ich bin auf Gemera, ihr seid in Deutschland. Und Gopal, du hast vor kurzem ein Video veröffentlicht in Englisch, The Essence of My Work, also die Essenz deiner Arbeit. Könntest du das auch in ein paar Sätzen in Deutsch ausdrücken?
Ja, sollte hinhauen.
Ja,
Probieren wir es
ja.
mal. Ja, das basiert im Prinzip eigentlich auf den Erkenntnissen von den Traumaforschern aus den USA, im Speziellen eben Stephen Porges und Lawrence Heller, würde ich mal sagen. Und da ist sozusagen rausgefunden worden, was im Kern unser Wohlgefühl, unsere Gesundheit ausmacht, was da im tiefsten Kern unseres Organismus der Faktor ist. Und das hat einfach damit was zu tun, dass wir Säugetiere sind. Und das bedeutet, in dem Moment, wo wir uns verbinden können, wo wir wirklich in Kontakt untereinander sind, können wir uns entspannen, weil das für unseren Organismus Sicherheit bedeutet. Und wenn aufgrund von Trauma oder schlimmen Erlebnissen oder schrägen Beziehungsmustern in der Kindheit das nicht klappt als Erwachsener, dann ist der Organismus in einem ständigen Aufruhr und der schafft es nicht zur Ruhe zu kommen, weil der Mensch es nicht schafft, sozusagen in eine Verbindung zu kommen, was den Körper entspannen würde. Und da das so nicht klappt, versuchen wir einfach quasi Dinge drumherum zu machen, um in die Entspannung zu kommen. Das kann sein über Essen, über Arbeit, über Ablenkung, Konsum, alles Mögliche. Und das machen wir, weil diese Regulation, diese tiefe Ruhe im autonomen Nervensystem für unseren Organismus so schwierig, so essentiell ist, dass das quasi nicht geht, dass wir dysreguliert sind. Deswegen tun wir alles, um in die Regulation zu kommen, selbst wenn wir uns mit Substanzen die Gesundheit ruinieren. Das ist offensichtlich für den Organismus immer noch vorteilhafter, als in einem dysregulierten Zustand zu bleiben. Also das ist der erste Teil und der basiert einfach auf den biologischen Grundlagen, dass wir Säugetiere sind. Das heißt, wenn wir uns wieder verbinden, kommen wir in die Entspannung. Und diese Entspannung, das ist eigentlich das, wo die spirituellen Traditionen aus dem Osten beginnen, ne? Wo Meditation beginnt, wo es um Achtsamkeit geht. Und das ist da, wo man dann sich zur Meditation hinsetzen kann und wo dann auch der Weg an sich quasi kein Weg mehr ist, sondern wo es nur noch um Achtsamkeit an sich und Meditation geht. Da geht es nicht mehr darum, irgendwo hinzukommen. Aber bevor der Organismus in einem Zustand von Regulation ist, kann ich nicht, das geht physiologisch nicht, kann ich nicht meditieren, da kann ich nicht in die reine Achtsamkeitspraxis gehen, weil die Not des Organismus zu groß ist. Das wäre genauso wie wenn ich am Ertrinken bin und versuche zu meditieren, das geht nicht, das ist unmöglich, geht physiologisch nicht. Und deswegen ist das einfach auch schön, weil da kommt das, was wir im Westen rausgefunden haben, mit den östlichen Traditionen zusammen. Das ist einfach so eine schöne Sache, weil wir brauchen aus meiner Sicht beides, das kommt beides zusammen dabei.
Das heißt aber nicht, dass man eben die ganze Zeit in Verbindung sein muss. Also ich genieße es auch, in Verbindung zu sein, aber ich weiß auch von mir selber, dass ich unheimlich gute Zeiten alleine haben kann. Dass dann ja das Fließen mit dem Leben manchmal sogar einfacher ist, wenn man ganz frei ist und alleine.
Ja, aber wenn du da mal genau hinguckst, dann bist du trotzdem immer verbunden, ne? Also der Organismus stellt immer eine Verbindung her. Das kann also sein, dass du einfach weißt, da sind Menschen um dich rum. Da gibt es energetische Verbindungen. Du bist nicht isoliert. Das heißt, auch wenn du dich mal zurückziehst, ist da immer ein Netz, in dem du sozusagen schwebst von Menschen. Wenn du wirklich getrennt, also einen Zustand von Isolation in deinem Nervensystem hättest, das ist nicht zum Aushalten. Also wenn du wirklich niemanden hättest und auch keine Aussichten mehr hättest, irgendwie in Kontakt zu kommen, das hält der Organismus nur kurze Zeit durch, dann wären wir sozusagen verrückt. Und das heißt, du bist dauernd in Verbindung. In Wirklichkeit sind wir dauernd in Verbindung. Zum Beispiel auch jemand, der sozusagen das nicht schafft, über menschlichen Kontakt zu machen, der ist trotzdem immer in Verbindung, zum Beispiel über Pseudozustände, ja, Substanzen, oder er verbindet sich mit den Bewegungen in seinem eigenen Geist, also mit den Gedankenbewegungen. Das ist oft was oft passiert, dass die Bewegungen im Geist als Ersatzpartner sozusagen verwendet werden. Das heißt, ich habe da ein Gegenüber, ein scheinbares Gegenüber in mir, und weil diese Trennung, das geht einfach für uns nicht. Das ist für Säugetiere nicht, geht es physiologisch nicht. Bei Reptilien ist es was anderes, die brauchen sich nicht gegeneinander, miteinander. Die leben unabhängig voneinander, aber für Säugetiere ist das nicht zum Aushalten. Also kannst du ja mal gucken, ob du wirklich, wenn du jetzt alleine bist, ob das wirklich für dich ein Alleinsein ist, oder ob das einfach trotzdem das Ruhen in der Verbindung ist, auch wenn du da sozusagen, aber mit einer physischen Trennung von den anderen Menschen, also von deinem Erleben im Inneren.
Ja, das ist schon eine Verbundenheit, aber die empfinde ich dann nicht so zu einzelnen Menschen, sondern überhaupt zum Leben insgesamt. Ja. Also das Leben fließt einfach, und ich erlebe mich dann nicht getrennt davon, sondern als Teil davon, ne?
Genau, das der Zustand, den du beschreibst, das bedeutet, der ventrale Vagus ist aktiv. Und also es ist ja auch nicht so, dass die Verbindung an sich das Ding ist, sondern die brauchen wir, damit der ventrale Vagus anspringt, damit der Organismus zur Ruhe kommt. Ja, also das ist auch nur ein Mittel zum Zweck. Wenn wir den Ventralvagus so anschmeißen können, dann fühlen wir uns wohl verbunden, glücklich. Ne?
Und kann es sein, dass es eben je nachdem, wie die Traumata aus der Kindheit aufgearbeitet sind oder erst gar nicht stattgefunden haben, nicht in einer bestimmten heftigen Weise, dass es dann eben einfacher ist, in so einen Zustand zu kommen.
Ja, ja, absolut, absolut. Jemand, der nicht traumatisiert ist, der hat sozusagen die Regulation automatisiert. Ja? Der hat als Kind gelernt, über die Eltern sich zu regulieren. Das fängt als Baby an, wo sozusagen die Eltern den Zustand des Babys regulieren von außen. Das kann das Baby noch nicht. Ne? Das Baby kann sich nicht selbst regulieren. Das muss von außen kommen. Das heißt, wenn es überdreht ist, wird es beruhigt. Wenn es depressiv ist, wird es ein bisschen aktiviert. Wenn es Angst hat, wird es getröstet. So, das kommt also von außen. Und wenn es immer von außen immer wieder kommt, dann bildet sich das als sozusagen neuronale Struktur in dem Nervensystem von dem Baby ab. Und später kann es das selber machen. Und es macht es auch. Und es ist dann völlig automatisch. Das heißt, dieser Mensch, der lebt als Erwachsener und sorgt ständig dafür, dass er sich wohlfühlt und weiß, also hat gar nicht jetzt sozusagen das bewusst auf dem Schirm, weil das in der Kindheit angelegt wurde im System. Bei jemandem, wo das nicht passiert, der ist quasi wie eine Nussschale auf den Bewegungen seines Nervensystems, ja, und ist dem quasi gnadenlos oder mehr oder weniger gnadenlos ausgeliefert. Und dann hat er eben als Erwachsener Probleme, in einen angenehmen Zustand zu kommen. Und das muss man dann nachlernen. Das muss man ganz bewusst nachlernen. Ja. Und je nach Ausmaß braucht es da einfach professionelle Hilfe, weil man das alleine nicht, man ist so verloren in diesen Zuständen, dass man das alleine nicht hinkriegt.
Und wahrscheinlich gibt es da so viele Möglichkeiten auch, wie es Menschen gibt, dass das unterschiedlich irgendwie gestrickt ist. Ne? Also zum Beispiel bei mir würde ich so sehen, meine Geburt, ich bin Frühgeburt mit einem Zwilling, der bei der Geburt gestorben ist. Also das war wohl ein ziemlich heftiges Trauma, aber danach hatte ich wohl eine gute Bindung zu meinen Eltern, ne, die sich entwickelt hat. Also, und das gibt dann vielleicht als Erwachsener ein anderes Erleben und ein anderes Bild als jemand, der da als Kind später überhaupt keine Bindung richtig aufbauen konnte. Ne?
Auf jeden Fall. Ne? Also wenn du Ressourcen hast, und Ressourcen als Kind sind immer also gute Verbindungen, dann kann es auch heißen, dass du das bewusst gar nicht dass du bewusst gar nicht darunter leidest. Ne? Auf jeden Fall. Also im Kern, das Wichtigste ist die Verbindung zu den Bezugspersonen. Das ist das, was uns stabilisiert. Ne? Aber ich muss es auch gleich dazu sagen, weil oft gesagt wird, dass der Weg individuell ist. Und
die Verbindung ruft.
Und also der Weg für uns ist nicht individuell, weil wir alle dasselbe Nervensystem haben. Das kann man auch, wenn man die Polyvagaltheorie studiert, kann man das auch sehen. Also Wir haben keinen unterschiedlichen Weg, weil wir alle dasselbe Nervensystem haben. Natürlich ist die Auswirkung, wie wir etwas kompensieren, ist unterschiedlich. Aber der Weg zur Heilung ist immer derselbe, letztlich für alle Säugetiere. Und der Weg der Heilung bedeutet immer, wieder in Verbindung zu kommen. Und das ist für alle dasselbe, sich mitteilen und gehört werden und anderen zuhören.
In Kontakt mit einem spirituellen Lehrer zu sein, ist ja auch ein in Verbindung kommen und in Verbindung sein.
Nee, das ist was anderes aus meiner Sicht. Das ist was anderes, weil was wir als das ist einfach eine andere Ebene, als Körper, das Körper-Geist-System braucht ein Gegenüber als Mensch, als Gegenpol, ne? Und ein Austausch auf der materiellen Ebene über Klang, Berührung, über Austausch von Zuständen, von Inhalten. Das ist eine andere Ebene. Ein spiritueller Lehrer, der jetzt erwacht ist, ja, der ist ja sozusagen, der hat ein großes Energiefeld, der stellt aber kein Gegenüber mehr dar, der stellt da reines Bewusstsein. Und das ist, natürlich ist das auch für das System, diese Energie ist natürlich auch förderlich, aber solange der Mensch nicht gelernt hat, in Beziehung zu treten, nützt diese Ebene nicht, sondern die lenkt die Menschen ab, weil sie erfahren da gute Zustände, aber sie lernen da nicht das Prinzip, was sie brauchen, um gute Zustände herzustellen. Und da ist einfach die Gefahr, dass die Menschen das versuchen, über Meditation, über Energiefelder, über spirituelle Lehre herzustellen, statt eben das über direkten Kontakt und Austausch herzustellen. Das heißt, jemand, der da drin ist, der braucht ganz präzise Informationen, wie der mit den Menschen in Kontakt kommt. Und das ist was rein Physisches, das ist nichts Esoterisches und nichts Spirituelles. Und natürlich, wenn der Lehrer das auch im Programm hat und das sehen kann und eine Anleitung dazu geben kann, dann ist es natürlich perfekt, dann haben wir alles zusammen. Aber das ist halt leider oft nicht der Fall.
Also ich erlebe es oft perfekt, aber bei mir kommt halt dazu, dass ich oft dann auch persönlichen Kontakt zu den Lehrern habe. Ne? Also, dass man eben zum Beispiel zusammen essen geht, dass man zusammen spricht, zusammen lacht, sich umarmt. Das ist ja dann vielleicht, ich weiß nicht.
Ja, aber das geht für Menschen mit Bindungstrauma nicht. Das geht für die nicht. Das löst massive Ängste und Panik aus. Ja? Das heißt also, wenn ein Mensch zu mir kommt in eine Sitzung, das heißt, das ist oft so, dass der so überwältigt ist von Ängsten und Panik, dass ich quasi alles aufwenden muss, um den zu beruhigen. Ja? Dass der Kontakt mit Menschen ist so, so massiv triggernd und löst solche Ängste aus, dass dieser Vorgang des In-Kontakt-Tretens überhaupt nicht geht auf normaler Ebene. Und dass es einfach ein Profi braucht und professionelles Wissen, wie man diesen Menschen helfen kann, an diesem Wahnsinn vorbei in Kontakt zu treten und das zu beruhigen. Ne, und das braucht einfach Fachwissen und Erfahrung. Und natürlich, wenn du das herstellen kannst oder wenn jemand das herstellen kann, klar, dann klappt das, dann ist das kein Problem. Ne. Aber wovon ich rede, sind ja Menschen, die genau das nicht herstellen können. Die können diesen Kontakt nicht herstellen. Wenn die in die Gegenwart von einem Menschen kommen, drehen die durch, ja, vor Angst. Ne. Und das ist aber das Fatale, weil das ist ja das, was die brauchen, um sich zu beruhigen, eigentlich. Und das muss einfach entkoppelt werden. Das wäre genauso wie, wenn wir haben Durst und wollen trinken und das Wasser erleben wir als Salzsäure. So, dann haben wir ein Dilemma. Und so ist es halt auch bei den Menschen mit Kontakt. Also mit dieser Kontaktsituation.
Mira, hast du schon was zu fragen?
Ja, also mich würde interessieren eben das, was du beschreibst, Gopal. Es betrifft dann eigentlich wirklich nur Leute, die, also jetzt, sag ich mal, ganz normale Menschen, die jetzt keine traumatischen Erfahrungen gemacht haben, die müssen jetzt auf dieser Ebene, sag ich mal, nicht an sich arbeiten, aber die können ganz normal ihren spirituellen Weg gehen. Oder würdest du sagen, auch eigentlich, dass jeder Mensch irgendwo da einen schwarzen Fleck hat oder eine nicht gesehene Stelle einfach?
Ich meine, du kannst, die Unterscheidung ist ganz einfach. Leide ich oder leide ich nicht? Ne? Wenn ich nicht leide, dann ist sozusagen diese Bindungsthematik nicht vorhanden oder nicht aktiv. Und dann gibt es kein Problem, dann kann ich einfach, dann brauche ich mich damit nicht beschäftigen. Und in dem Moment, wo aber Leiden da ist, heißt das immer, dass es ein Bindungsproblem gibt. Und egal auf welcher Ebene, ob das Krankheiten sind oder egal wo, ne, das heißt immer im Kern und drunter ist was an der Bindungsthematik nicht gelöst. Und diese Gesellschaft, in der wir leben, da sind eben ganz viele Menschen betroffen, weil die ganze Gesellschaft so angelegt ist, dass die Menschen bindungstraumatisiert werden. Das muss auch so sein, weil sonst funktioniert das ganze Machtsystem nicht, die Wirtschaft funktioniert nicht, die Pharmaindustrie funktioniert nicht. Es würde alles zusammenfallen, wenn wir nicht kollektiv traumatisiert wären. Ja, dann würde der Konsum wegfallen, alles, Kriege, Auseinandersetzungen, das ganze System würde wie ein Kartenhaus zusammenfallen. Deswegen sind das die Welt, die wir im Außen haben, und das dysregulierte Nervensystem in den Menschen, das sind wie zwei Seiten derselben Medaille. Aber ich sage immer, wenn es kein Leiden gibt, dann gibt es keinen Grund, sich damit zu beschäftigen. Also das ist für mich das Kriterium.
Also ich würde es mal sagen, dass meine Kindheit, also sich meine Eltern auch, ich habe auch einen Bruder, und dass wir eigentlich eine sehr, sehr behütete Kinder waren. Aber ich würde schon sagen, so natürlich in der Schulzeit ging dann so das Leistungsdenken los und wie komme ich durch und bin ich gut genug und hoffentlich schaffe ich es aufs Gymnasium, bla bla bla. Also dass ich natürlich auch natürlich in Bezug auf andere, man die halt nicht mehr, also vielleicht halt als Konkurrenten sieht oder dass man eben sich misst und so weiter. Und das ist dann, fällt dann auch schon da rein. So, das ist das, was du gerade geschrieben hast mit der Gesellschaft, oder dass man halt dann nicht mehr so entspannt automatisch oder auch den Lehrern zum Beispiel gegenüber ist, sondern dass man eben auch so ein bisschen Angst vor denen hat, ne? Ob der einen gut bewertet, ob der einen gut zu einem ist und einen mag und so weiter.
Naja, das ist nicht der Hauptpunkt. Der Hauptkernpunkt, um das es geht, ist das Bindungsmuster zu den Bezugspersonen, die wir als Kind haben in den ersten circa bis zu den drei Lebensjahren. Also von der Empfängnis bis ungefähr die ersten drei Lebensjahre. Das, was als Bindungsmuster mit den Bezugspersonen stattfindet, das ist das, was unser ganzes Leben bis zum Tod quasi prägt. Weil in der Zeit wächst das Nervensystem und die Art und Weise, wie wir mit der Welt in Kontakt treten, wird dort in der Zeit physisch angelegt in unserem System. Also das ist das, wo es im Kern drum geht. Und das, wie dieses Muster gestaltet wird, das hängt einfach von den ganzen kollektiven, unbewussten Strukturen ab. Machen die Eltern ja gar nicht bewusst, sondern das ist in unserem System von Generation zu Generation ist es angelegt worden und das geben wir weiter, ob wir wollen oder nicht. So. Und das ist das, wie das angelegt wird. Und das mit der Schule, das ist einfach noch eins obendrauf. Okay. Weil kein Lehrer, der in sich kein Bindungstrauma hat, wäre in der Lage, einen Lehrerjob zu machen. Das geht überhaupt nicht. Okay. Das kein Mensch, der ein normales Verhältnis in der Tiefe zu anderen Menschen hat, kann ein Lehrer in dieser Zeit sein und mit den Kindern so umgehen und mit diesem Leistungsterror sein Geld verdienen. Das ist nicht möglich. Ja.
Ich muss mal ganz kurz meinen Sohn wieder zurückbringen. Ich bin gleich wieder da. Kann man das
jetzt im Kopf nehmen? Gopal, dann siehst du deine Arbeit irgendwie auch als politische Arbeit im weitesten Sinne?
Ja, auf allen Ebenen. Das durchzieht alle Ebenen. Ne? Das fängt an bei Beziehungen, das geht weiter darüber, welches Betriebssystem wir nutzen, ne? Ob wir noch Windows nutzen oder Linux. Das geht weiter über politische Sachen, das betrifft Umwelt, alles, alle Ebenen. Ne? Das muss alles geklärt werden und das hängt auch alles zusammen. Also einfach mal als Beispiel, wenn jemand in der Tiefe einfach geheilt ist und dann kann ich mit Windows nicht mehr arbeiten. Das ist so ein Albtraum, dieses Betriebssystem. Das geht dann aber nicht mehr. Das halte ich nicht aus. Und wenn ich mich dann informiere, was dieses System so macht im Hintergrund, dann kann ich damit nicht mehr arbeiten. Und dann suche ich mir was anderes und nehme einfach Linux zum Beispiel. Ja? Oder ich kann dann auch nicht mehr meine Klappe halten. Ja? Wenn was im Außen einfach völlig aus dem Ruder läuft, dann kann ich nicht mich in die Wohnung zurücksetzen und meditieren. Das halte ich nicht aus, sondern dann gucke ich, ob ich da vielleicht irgendwie was beisteuern kann oder helfen kann oder so. Ne? Und das durchzieht einfach alle Ebenen.
Aber es wird halt eben durch die eigenen Möglichkeiten auch begrenzt. Ne? Also man muss halt mit den Sachen zurechtkommen können und die Kapazitäten haben, sich umzustellen und so weiter. Ne?
Mhm. Naja, das ist ja, wenn das System reguliert ist, dann haben wir ja ganz viel Energie. Ja, wir sitzen ja auf dem Vulkan. Ne, das wird, die ganze Energie wird ja dann freigesetzt.
Dann, also du meinst, wenn man eben so frei mit dem Leben fließt oder als das Leben, dann ist eine ganz andere Menge von Energie steht zur Verfügung. Ne?
Ja, ja. Also wenn du dich mit einem Menschen in der Tiefe verbindest, mit der Partnerin, das sprengt quasi den Körper. Ja? Weil das ist wie, wenn man zwei Stromkabel zusammentut mit 1000 Volt. Na, das erzeugt so eine immense Energiesteigerung. Und dieses niedrige Energieniveau, was wir haben, das liegt daran, weil man uns trennt, weil alles angelegt ist, um uns zu trennen. Ja, das ist verboten quasi. Auf allen Ebenen wird uns immer wieder vermittelt, ja, verbindet euch bloß nicht, macht das nicht, tauscht euch nicht aus. Und so hält man die Menschen unter Kontrolle. Und man hält die einfach dadurch unter Kontrolle, dass die Energie dann absinkt. Weil wenn wir nicht verbunden sind, sinkt das Energieniveau ab. Und dann sind wir passiv, hoffnungslos, ohne Antrieb. Wir haben das Gefühl, wir können nichts gestalten. Und in dem Moment, wo sich die Menschen verbinden, geht das los, ja. Und wenn das nur, das ist ja schon bei Zweien so, wenn jetzt eine ganze Gruppe sich synchronisiert, das wird ein Tornado, ja. Da kann man schlecht, so eine Gruppe kann man einfach schlecht manipulieren oder irgendwo hinsteuern, wo man will. Das kann man nur mit getrennten Individuen machen. Also das ist das, was ich zumindest immer sehe. Also ich arbeite ja auch mit ganzen Familien und da sehe ich, wie das dann alles so aufblüht und hochgeht. Ne? Das ist einfach zu sehen.
Kannst du was zu Facebook sagen? Das ist ja so eigentlich scheinbar der Platz, wo sich alle Menschen verbinden.
Ja, da kann ich was zu sagen, einiges. Also Facebook ist im Prinzip von den Geheimdiensten komplett unterwandert. Ne? Das sind die Geheimdienste unterwegs und das ist einfach ein Tool, was man möglicherweise entwickelt hat, um das zu bekommen, was man haben möchte. Ja, statt also mühsam Informationen zu sammeln und auszuspionieren, hat man sich vielleicht überlegt, ja, was können wir denn für ein Tool entwickeln, damit die Menschen uns das alles von alleine geben und sich dabei auch noch freuen. So eine mögliche Variante. Das, was da in Facebook passiert, ist eine Pseudo-Verbindung. Ne? Ich habe die Möglichkeit, Distanz und Verbindung gleichzeitig zu erleben. Und das ist das, was wir machen. Solange wir uns nicht direkt verbinden können, erzeugen wir Pseudo-Verbindungen und das bedeutet immer, dass wir uns austauschen mit einem Distanzfaktor. Das kann sein über Telefon, das kann sein, dass wir das zeitlich strecken und nur sehr wenig in langen Zeiträumen treffen. Das kann sein, dass wir das per Mail machen. Das kann sein, dass wir nicht alles mitteilen von uns. Das sind alles Vorgänge, um Distanz zu erzeugen. Und das Gleiche ist mit Facebook. Es ist kein echter Kontakt. Es ist ein bisschen Austausch mental und es ist aber genug Distanz, damit das, was da tief drin ist, nicht aktiviert wird. Und so kann man so, ist es so ein Ersatz und das ist so eine Pseudonährung und deswegen erzeugt es auch eine Sucht, weil es uns nicht wirklich nährt. Das ist so ein bisschen Balancen an der Oberfläche, aber es gibt keine tiefe Erfahrung von Verbindung. Deswegen hat das diesen Suchtcharakter. Und klar, es hat auch Vorteile. Ne? Wir können uns zumindest auf der Ebene ganz großflächig verbinden. Und ich nutze das ja auch zur Informationsverbreitung. Aber es ist einfach gut zu wissen, dass man darüber keine Lösung findet. Die gibt es nicht über Facebook.
Das heißt, wenn etwas mich wirklich satt macht, dann hat es diesen Suchtfaktor. Habe ich das richtig verstanden?
Ja.
Okay. Und dieser wahre Austausch oder dieses echte Mitteilen, wie kannst du dazu mehr sagen? Was für ein Charakter hat das? Woran erkenne ich das, ob ich mich wirklich mitteile oder nicht?
Eine Mitteilung ist immer quasi eine Information über eigene Zustände, über das, was in uns ist. Alle drei Schichten, Körper, Emotionen und Mentalität. Also eine echte Mitteilung ist, ich fühle mich traurig. Eine echte Mitteilung wäre, das sind gerade Gedanken von wem auch immer, irgendjemanden, oder ich habe Schmerzen im Knie. Ne? Wenn wir das austauschen, dann kommt es zu einer tiefen Verbindung. Nur wir machen es halt meistens nicht. Wir reden über das Wetter oder reden mit du, ne? Du bist schuld oder das gefällt mir nicht oder ich möchte das aber so und so haben. Das heißt, wir sind in der Manipulation zum Beispiel drin. Und wenn man das runterbricht auf die Biologie, dann kann man sehen, das hat immer nur drei sozusagen Faktoren. Also entweder, wenn wir nicht wirklich in der Kommunikation und im Austausch sind, sind wir immer entweder in der Flucht, das heißt, wir nehmen uns raus, zum Beispiel indem wir nichts mehr sagen oder weggehen, ne? Oder wir greifen an, das heißt physischer Angriff, verbaler Angriff, ja, energetisch, oder wir stellen uns tot. Und das sind die drei biologischen Verteidigungsmechanismen. Kampf, Flucht, Todstellreflex. Und das läuft bei uns auch ab. Und wir als Menschen oder als Säugetiere haben einfach eine vierte Option, uns mitzuteilen. Und dann fallen diese drei Zustände weg. Dann überschreiten wir die. Und das Interessante ist, wenn wir das wirklich machen, dann spielt es gar keine Rolle, was in der Beziehung ist. Ne? Auch nicht, ob wir traumatisiert sind oder nicht. Wenn wir es schaffen, uns mitzuteilen, dann transzendieren wir diese ganzen Pole von Heilung und Krankheit, von Trauma oder Nicht-Trauma, von Glück oder Leiden. Wir sind dann sofort draußen. Mit diesem Austausch sind wir draußen. Und deswegen braucht es dann auch keine Problemlösung. Es braucht auch keine Heilung. Weil dieser Austausch selber quasi hebt uns aus dieser Welt raus. Aus dieser Polarität. Das ist zumindest meine Erfahrung.
Und dieser Austausch, sich mitzuteilen, das passiert ja auch bei anderen Säugetieren. Ne? Also die Katze, die miaut ganz unterschiedlich und ich verstehe auch ein bestimmtes Miauen, was das bedeutet. Ne? Also zum Beispiel, ja, das war aber jetzt nicht schön oder ja, irgendwie, also das ist nicht nur über Sprache, sondern es kann auch über andere Töne gehen oder über Haltung oder Ausdruck oder ein bestimmter Blick oder.
Genau, das ist das Kriterium von den Wesen, die sich über die Reptilien erhoben haben. Die konnten das deswegen, die sind sozusagen deswegen weiter als die Reptilien, weil die in einen Austausch kommen konnten. Na, das ist das Kriterium. Die Reptilien können das nicht. Die Säugetiere haben angefangen zusammenzuarbeiten und haben sich über ein anderes Frequenzband ausgetauscht und das hat denen einen Überlebensvorteil gegeben. Deswegen haben die sozusagen die Reptilien überholt. Und das Problem war sozusagen, dass wenn man sich austauscht, muss man sich ja annähern. Eine Annäherung an anderes Lebewesen in der Natur ist aber potenziell tödlich. Das ist gefährlich. Also musste die Natur etwas entwickeln, dass wir uns annähern können für diese Zusammenarbeit auf eine sichere Art und Weise und dass wir uns gegenseitig signalisieren können, ob die Annäherung an den anderen sicher ist. Und das ist das, was wir spielen, das ist das Spiel, das ist dieser Austausch. Wir signalisieren uns, dass die Annäherung sicher ist. Das ist das ganze Spiel. Wenn sich zwei Menschen kennenlernen, die machen nichts weiter, als sich ständig zu signalisieren und immer mehr ist es sicher, von mir geht keine Gefahr aus und das ist die Annäherung. Und diese Annäherung bedeutet physiologisch einfach nur, dass sich die Nervensysteme in der Gegenwart des anderen entspannen. Das ist das ganze Drama. Also nicht das Drama, das ist das Schöne. Das heißt, das ganze Spiel dient nur dazu, dass wir uns in unserer Gegenwart entspannen können. Und das ist biologisch hochgradig riskant, weil wenn wir uns entspannen, dann geben wir sozusagen die sofortige Kampfbereitschaft auf. Das ist also biologisch ein ganz tiefgreifender Vorgang, in der Nähe eines Lebewesens sich zu entspannen. Das ist sozusagen nicht normal, also aus Sicht der Natur. Das ist was Besonderes. Ja, unsere Nervensysteme sind so gebaut, dass wir das eben brauchen, dass wir uns dann wohlfühlen, wenn wir das hinkriegen. Einfach weil wir dann zusammenarbeiten können.
Ich hätte noch eine Frage zum Thema Tiere. Und zwar ist es auch eine Alternative, wenn man jetzt sagt, man kann irgendwie nicht in Verbindung mit Menschen treten, dass man das mit Tieren macht. Also ich kann dadurch auch Heilung entstehen.
Ja. Das ist besonders für also ganz schwer traumatisierte Menschen, die können das mit Menschen nicht mehr machen, weil das so aktiv, also sozusagen so massiv eine Aktivierung kommt, dass das nicht klappt. Und dann arbeitet man zum Beispiel mit Pferden oder mit Hunden. Der Punkt ist, es muss ein Säugetier sein.
Okay.
Ja, dann haben wir, ne, weil das Säugetier, das Pferd möchte das auch, ne, das mag das auch. Und dann erlebt dieses Nervensystem in der Tiefe einen Kontakt, aber ohne dass da sozusagen der Trigger von einer menschlichen Erscheinungsform ist und es gibt kein Gerede, was den Mind aktiviert. Ja, deswegen ist diese Verbindung über ein anderes Säugetier für manche lebensrettend, weil dadurch können die dann eine Entspannung erfahren in der Gegenwart von einem anderen. Und wenn das sozusagen eine längere Zeit passiert ist, dann führt das früher oder später dazu, dass es dann auch mit Menschen klappt. Ne? Absolut, ja. Und manche nutzen das auch als Ersatz, ja. Also das ist einfach auch oft zu sehen. Viele lassen so die lassen da was zirkulieren mit Tieren, ja. Energie, was eigentlich, was sie auch von Menschen haben könnten.
Mhm. Ja. Mich würde noch interessieren, was deine Arbeit betrifft. Arbeitest du jetzt hauptsächlich eben im Bereich Traumaheilung oder bist du eben auch ein spiritueller Lehrer? Das war für mich nicht ganz klar, als wir angefangen haben, ne, weil du ja diese zwei Bereiche kurz angeschnitten hast.
Also ich würde sagen, beides in einem.
Je nachdem, wo der Mensch oder die Gruppe steht, dass du da einfach switchen kannst quasi. Okay.
Na, ich gucke immer auf der Ebene, wo jemand ist. Ne? Wenn jemand massiv dysreguliert ist, dann mache ich sozusagen ein Trauma-Notprogramm. Wenn es um Beziehungsupdate geht, dann helfe ich ihm, neue Beziehungsmuster zu etablieren. Wenn jemand das alles damit kein Problem hat und herumsucht und weiß nicht, der letzte Rest, der da noch irgendwie herumsucht, dann helfe ich vielleicht ein bisschen da, das auch noch loszulassen.
Was mich auch noch interessieren würde, sind zwei ganz konkrete Entspannungsverfahren, ob so was du denen sagen kannst, und zwar autogenes Training und progressive Muskelentspannung. Das sind ja auch Entspannungstechniken, die auf das autonome Nervensystem abzielen. Was ist da deine Erfahrung damit? Oder setzt du die ein?
Also das kommt immer darauf an, wer da ist. Ne? Für Traumatisierte ist es, also generell ist es gut. Habe ich nichts dagegen. Es hat aber auch einen problematischen Aspekt. Und zwar einmal, weil die Entspannung, die wir suchen, ja, die suchen wir ja dann, wenn wir gestresst sind. Mhm. Sonst würden wir das ja nicht machen. Mhm. Es gibt aber einen Grund, warum der Körper gestresst ist, nämlich weil der die Umgebung als gefährlich einstuft. So, das heißt, wenn wir jetzt solche Verfahren machen und hoffen, dadurch unser Leid zu lindern, dann zwingen wir den Körper wo rein, wo der gar nicht rein will. Weil wenn der in der Tiefe glaubt, die Umgebung ist gefährlich, will der sich nicht entspannen. So, jetzt kann ich den da rein zwingen, ja, auf eine Art. Und es kann dann sein, dass der Körper das dann neu erlebt und dadurch erkennt, es ist kein Problem. Ne? Man kann aber auch andersrum arbeiten. Man kann dem Organismus helfen, zu erkennen, dass es sicher ist und dann entspannt er sich automatisch. Weil die Entspannung ist ein Nebeneffekt davon, dass das autonome Nervensystem die Umgebung als sicher einstuft. Wir müssen also uns nicht direkt um Entspannung kümmern. Das ist nicht notwendig. Und für Menschen mit Trauma, die können das nicht machen. Ne? Also für die ist Entspannung lebensbedrohlich. Jemand, der ein Nervensystem hat, was glaubt, es ist eine akute Lebensgefahr, der wird sich hüten, sich zu entspannen, der Körper. Weil eine Entspannung unter Lebensbedrohung ist tödlich. Es kann also sein, wenn ich das mit jemandem mache, ja, weil der kommt, ist gestresst, sagt, ist traumatisiert und ich mache jetzt mit dem ein ganz normales Standard-Entspannungsverfahren, kann das sein, dass der durch die Entspannung, die dann einsetzt, eine totale Überflutung erfährt. Ne? Also hat dann vielleicht so einen kurzen Entspannungsmoment und dann kommt das System und quasi überschwemmt das. Deswegen muss man da auch vorsichtig sein. Ja.
Würdest du sagen, Entspannung und Meditation ist quasi grundsätzlich das Gleiche oder ist jetzt Meditation noch eine besonders tiefe Entspannung?
Ich würde sagen, das ist alles dasselbe. Sicherheit für das autonome Nervensystem, Entspannung, Meditation, Liebe, Verbundensein, Gott, Lebensenergie, das ist alles dasselbe. Ne? Und deswegen habe ich ja das Video gemacht, damit klar ist, es geht nicht darum, in die Entspannung oder in die Meditation zu kommen, sondern wir müssen helfen, unseren Körpern zu erkennen, dass es sicher ist, damit uns verbinden und dann kommt die Entspannung automatisch. Ja, dann wir müssen nicht an dem Körper mit Gewalt da vorbei, sondern wir können das ganz gezielt machen, wenn wir das Nervensystem verstehen. Und der Osho hat es ja auch schon mal gesagt, Erleuchtung ist nichts als Entspannung, das hat er so gesagt. Und das ist auch meine Erfahrung, weil in dem Moment, also Entspannung heißt ja, das System hat keinen Handlungsdruck mehr. Ich muss nichts mehr tun, weder mit dem Körper noch mit dem Geist. Handlungsdruck aus Sicht der Biologie gibt es nur unter Gefahr. Ne? Das heißt, wenn der Organismus die Umgebung als sicher einstuft, in der Tiefe, wirklich in der Tiefe, dann hören die Aktivitäten auf. Und das ist aus meiner Sicht Meditation, wenn das ein bestimmtes Maß erreicht hat. Und wenn es ganz bis zum Ende ist, dann aus meiner Sicht ist dann Samadhi. Ne? Das ist die tiefstmögliche Entspannung und Loslassen.
Aber zum Beispiel Bewegung und Aktivität entsteht doch auch aus anderen Bedürfnissen heraus. Zum Beispiel, ich kann auch ganz entspannt jetzt mich um mein Essen kümmern. Also es ist ja nicht immer nur Gefahr, was Bewegung bewirkt, ne?
Ja, also ich meinte damit im Prinzip Handlungsdruck, also das, also diesen Drang handeln zu müssen. Wenn du dir ein Essen machst, das ist ja freiwillig, ne? Aber wenn das System dysreguliert ist, dann ist es immer am Tun, ob wir wollen oder nicht, ne? Da ist dieser Druck, da immer was tun zu müssen. Und es stimmt, wenn sozusagen wenn der ventrale Vagus an ist, zusammen mit dem Sympathikus, dann haben wir Aktivität, aber in einem Zustand, wo das System die Umgebung als sicher einstuft. Das wäre Spielen, Singen, Tanzen. Ja. Da haben wir Aktivität mit Sicherheit. Und das andere ist quasi Entspannung mit Sicherheit. Das wäre ventraler Vagus und Parasympathikus. Das wäre Meditation, Stillen, Kuscheln. Da haben wir quasi eine Inaktivität des Körpers zusammen mit Sicherheit. Also das gibt's, also gibt's natürlich auch Bewegung, die jetzt nicht negativ eingefärbt ist.
Ja, man kann ja auch spielerisch die nötigen täglichen Handlungen irgendwie durchführen, ne, und Spaß dabei haben und gut dabei drauf sein und so weiter.
Ich würde noch was fragen, also was ist denn aus deiner spirituellen Suche geworden, Gopal? Wie hat sich das verändert? Also wenn du sagst, okay, das kennst diesen Zustand von eben Sicherheit und Entspannung und ist überhaupt dann auch Impuls, irgendwie auf einem spirituellen Weg zu sein? Oder was hat sich dahingegen verändert?
Also das war so, genau, das ist echt eine coole Frage. Also als sozusagen, ich bin selber schwer traumatisiert gewesen und habe quasi den ganzen Tag nur überlegt, wie, also versucht irgendwie mein Leiden zu lindern. Und dann habe ich 30 Jahre Psychotherapie gemacht, hat nicht funktioniert. Dann habe ich 10 Jahre ungefähr bei Erleuchteten, hat auch nicht geklappt. Also ich bin quasi, ich habe die spirituelle Suche genutzt in der Hoffnung, dass dann mein Leiden verschwindet. Ja. So mit spirituellen Zuständen, mit irgendwie erweiterten Zuständen, das hat nicht geklappt. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, mein Leiden hört auf, wenn ich in Kontakt mit Menschen komme. Und das habe ich irgendwann begriffen. Ne? Wenn ich immer mehr in die Isolation komme, geht es mir schlecht. Wenn ich in Kontakt komme, geht es mir gut. Und ich habe dann festgestellt, dieses In-Kontakt-Sein, da geht es mir so gut, dass ich überhaupt nichts anderes mehr brauche. Also auch keine, ich brauche auch keine, ich bin nicht mehr auf der spirituellen Suche, weil mich das einfach nicht mehr interessiert. Natürlich, wenn ich meditiere ich auch und wenn ich einen tollen Zustand habe, ist super, aber da ist überhaupt mein Fokus völlig weggekommen. Mich interessiert nur noch eins, wie komme ich in Kontakt? Mich interessiert nichts anderes mehr, weil einfach aus meinem Erleben heraus das der Faktor ist, wie ich glücklich sein kann. Und ich kann das quasi, ich hänge nicht von Dingen ab, die weit weg sind, wie Erleuchtung oder andere Sachen, sondern ich kann das direkt steuern. Ja, ich kann zu dem nächsten Menschen gehen und sagen, du, ich fühle mich einsam. Wollen wir nicht, oder ich fühle mich glücklich, oder ich brauche ein bisschen Trost, oder ich brauche Körperkontakt. Das ist so einfach. Und es macht so glücklich. Und das ist ja in Wirklichkeit dasselbe. Das ist die Spiritualität, weil das Tor öffnet. Ja.
Wofür öffnet es das Tor?
Wofür?
Ja.
Für die Erfahrung von Einssein, würde ich sagen. Ich erlebe mich dann einfach nicht mehr getrennt.
Und wie ist das?
Cool. Also es ist einfach einfacher, das so zu machen, als mit alleine meditieren. Das ist einfach, vielleicht geht es jemandem anders, das ist vielleicht mit Meditieren schneller geht. Also mein persönlicher Weg ist, so rum ist es für mich einfacher.
Und ist dann dein Körper noch der Fokus, von dem deine Wahrnehmung ausgeht?
Der Körper, Nee, der ist eher Teil dessen. Der ist irgendwie dann Teil davon. Der erscheint da. Aber das kann man auch nicht mehr sagen, das ist dann nicht mehr zentriert, also das ist quasi nicht mehr fokussiert, das ist dann wie so eine Grenzenlosigkeit, würde ich sagen.
Und ist dann das Interesse am Wohlergehen, ich sag deines in Anführungsstrichen Körpers, genauso groß wie das Interesse am Wohlergehen von anderen Lebewesen?
Also diese Ebene ist dann halt nicht mehr da, ne? diese Ebene hat man halt verlassen von Polaritäten. Das kann man dann so nicht mehr ausdrücken.
Aber es bleiben doch Vorlieben und Abneigungen und so weiter.
In dem Zustand erlebe ich das nicht so. Das ist einfach, tja, irgendwie sein und da ist alles in Ordnung und da sind diese Polaritäten einfach nicht da.
Gar keine Polaritäten mehr.
Nee. Aber du warst gerade vorher, was verstehst du denn unter Polarität, weil du vorher gesagt hast, irgendwie traurig sein, glücklich sein, was auch immer, dass du das mitteilst, hier für mich irgendeine Form von Eigenschaft oder Polarität. Deswegen habe ich jetzt den Eindruck, du verstehst darunter was anderes.
Das sind einfach zwei Ebenen. Das ist einfach der Weg dahin. Wenn ich das Einssein nicht erlebe, dann bin ich ja getrennt. Und Trennung hat was mit Bindungstrauma zu tun. Und diese Trennung kann ich damit überwinden oder auflösen, dass ich meine Zustände mitteile. Da bin ich ja in der Polarität drin. Da erlebe ich die ja so. Und mit diesem Mitteilen, mit diesem Austausch löst sich die Polarität auf. Und dann erfährt man eben das Einssein. Also das sind einfach zwei Ebenen.
Okay, die Polarität ist quasi vorher da, solange man eben im Zustand der Getrenntheit ist. Und wenn Einheit da ist, dann ist auch keine Polarität mehr da.
Ja, und da fällt man auch wieder zurück. Ja, also dann, klar, also das sind da so Momente, so Gipfelerfahrungen, und dann fällt man auch wieder zurück, dann teilt man sich wieder mit. So, das ist so ein Gewerbe, also so erlebe ich das.
Und in dieser Einheit ist aber auch Kontakt möglich. Also Kontakt in dem Sinne, dass zwei Menschen anwesend sind und sich vielleicht austauschen. Auch wenn das nicht mehr als getrennt wahrgenommen wird.
Ja, genau, das ist das irgendwie das Kuriose. Also ich erlebe mich dann eins mit diesem Menschen und in diesem Einssein sind zwei Körper, die sich austauschen.
Ist es so jetzt auch für dich oder wie würdest du beschreiben, wie du es jetzt gerade erlebst?
Also jetzt gerade ist es nicht so sehr, weil ich jetzt eher so in einem anderen Modus drin bin. Also ich möchte jetzt halt eher Informationen möglichst präzise irgendwie übermitteln. Also ich teile jetzt nicht meine Zustände jetzt mit. Mhm. Also jetzt gerade ist es nicht so. Aber ich kann ja was sagen.
Ja, okay.
Zum Beispiel fühle ich mich langsam schuldig, dass dauernd ich am Reden bin. Vielleicht ist ja auch mal was.
Ach so, wolltest du uns interviewen?
Ja, ich habe gedacht, wir interviewen dich, aber du kannst uns natürlich auch was fragen.
Ach so?
Vielleicht haben wir das von Anfang an nicht geklärt, dass wir eigentlich dich gerne interviewen wollten. Ne?
Ja, schön. Ja, ich weiß nicht, was ich dich fragen könnte.
Es war jetzt auch nur so ein so dahergesagt, also weil für uns ist, glaube ich, selbstverständlich, dass eher derjenige mehr redet, den wir halt interviewen wollen und wir halt quasi so Impulse irgendwie setzen.
Ja.
Also da brauchst du dich, glaube ich, nicht schuldig fühlen. Wir sind ja total neugierig, ne? Wir wollen ja alles.
Ja, vielleicht können wir nochmal zu deiner Arbeit. Du hast ja schon angefangen. Es kommt jemand zu dir, der wo kein direkter Kontakt erst möglich ist, der so in seinem Trauma drin ist. Und du hast gesagt, dass du da dosiert vorgehen musst. Wie sieht das praktisch aus?
Das hängt von der Struktur ab, die jemand sozusagen entwickelt hat, um einfach die Kindheit zu überstehen. Und diese Struktur hat immer nur einen Zweck, Distanz herzustellen. Das kann zum Beispiel sein, dass jemand nur Konflikte inszeniert. Ja, jemand kommt, möchte Hilfe und stellt damit mit mir nur Krieg her. Krieg und Auseinandersetzung und Konflikte, die dann an äußeren Belanglosigkeiten quasi aufgehangen werden, eine Variante, oder jemand kann sich nicht mitteilen, ist immer in der Erstarrung, er sitzt da und sagt wenig, ja, oder jemand will mich überfluten und vereinnahmen, das sind alles Vorgänge, wo keine echte Verbindung stattfindet, weil es kein echtes Mitteilen ist. Das sind also Strukturen und Vorgänge, um etwas, um in Verbindung zu kommen, aber einen Teil von sich nicht zeigen oder kommunizieren zu müssen. Und die Vorgehensweise ist einfach, dieser vordergründigen Struktur vorsichtig zu vermitteln, dass das hier sicher ist und dass nicht das Alte passiert wie bei den Eltern. So, und dann kann sich dieser Teil ein bisschen beruhigen und dann kann einfach etwas zum Vorschein kommen, was dahinter ist. Und das sind immer nicht mitgeteilte Bedürfnisse oder Abneigungen, also immer etwas, was wir haben möchten oder Abgrenzungsvorgänge, die quasi im Kontakt verleugnet werden. Und wenn ich dem System helfe, das zu erleben, dass es mit mir sicher ist, dann kann einfach das, was dahinter ist, ein bisschen zum Vorschein kommen. Das klingt halt jetzt total abstrakt, aber es ist halt wirklich total individuell. Das hängt wirklich von dem System ab, ne, was da ist.
Das kann eben auch manchmal ein Vor- und Zurück sein, also Kontakt anbieten und dich dann vielleicht wieder zurückziehen, dass der andere auch Raum hat oder ja.
Genau. Also es ist, genau, das ist quasi immer das Bindungsangebot ist immer da, ununterbrochen, aber jemand kann zum Beispiel, wenn jetzt ein Kind die Autonomie torpediert wurde, ja, dann sozusagen, dann helfe ich demjenigen, sich zu leben, sich auszudrücken. Dann kriegt er ganz viel Raum, so viel es geht. Aber nicht, dass er da ins Nichts reinfällt, sondern dass das sicher ist, dass der gleichzeitig gehalten ist. Dass sich dieser Teil, der nie sein durfte, dass der sich in einem sicheren Rahmen entfalten kann. Und jemand, der zum Beispiel mich überflutet, ja, sich auf mich draufstürzt, meine Grenzen überschreitet, da muss ich anders vorgehen. Ne? Da muss ich demjenigen helfen, zu sehen, dass er in sich genug hat und dass er quasi, wenn er bei sich bleibt, nicht verloren geht. Ist im Prinzip dasselbe, aber manchmal wird das mit quasi Grenzüberschreitung ausgelebt und manchmal eben mit Rückzug und Erstarrung.
Das heißt, du musst demjenigen dann auch Grenzen setzen, dir gegenüber.
Grenzen setzen nur, wenn der Rahmen gefährdet ist. Ne? Also ne, wenn jemand gewalttätig wird, geht nicht. Wenn jemand selbstgefährdend wird, geht auch nicht. Unpünktlichkeit geht nicht. Das sind die Rahmenbedingungen. Aber in der Sitzung, in dem Beziehungskontext mit mir geht es erstmal darum, so viel Raum dem zu geben, was da ist, damit erstmal Sicherheit kommt. Und es kann auch sein, dass die Struktur sich erstmal ausleben darf. Ja? Einfach um irgendwie eine Stabilität da reinzubringen. Und dann geht es einfach vorsichtig darum, es geht nicht in dem Sinne darum, um Grenzen zu setzen, sondern dem System zu helfen, weil wenn ich Grenzen setze, dann quasi, dann trenne ich mich ja. Es geht vielmehr darum, dem System zu helfen, zu erkennen, dass diese Struktur, die da läuft, nämlich diese, das immer wieder zu überschreiten, dass das gar nicht mehr notwendig ist. Weil wenn das genährt wird in der Tiefe durch einen echten Kontakt, dann braucht jemand nicht mehr so drauf. Ja? Weil dieses Grenzüberschreiten heißt ja, das ist der Versuch, etwas zu bekommen auf einem Weg, wo das nicht klappt. Da wird ja auch was nicht ausgedrückt. Da wird nicht gesagt, ich fühle mich völlig verzweifelt, einsam, kannst du mir bitte, ich brauche jetzt wirklich ganz viel Kontakt, kannst du mich umarmen. So, das wäre eine ehrliche Mitteilung. Das geht aber nicht, weil das als Kind schon nicht ging. Also, was macht derjenige? Der stürzt sich auf einen und fragt einen zum Beispiel aus. Ja, das und das und das und das. Das heißt, so ein mentales Eindringen, um eine Pseudo-Verbindung herzustellen. Also, das ist so ein Beispiel. So, wenn ich jetzt aber dem helfe, demjenigen in den echten Kontakt zu kommen, dann fällt dieser Mechanismus weg. Weil der wird dann nicht mehr gebraucht, weil der nicht zum Ziel führt.
Und durch so einen Mechanismus holt man sich quasi immer die gleiche Frustration wieder, die man als Kind schon erlebt hat, ne?
Genau, als Kind gab es ja keine Lösung. Für die Situation des Kindes gab es keine Lösung. Deswegen wird ein Mechanismus etabliert, um das System stabil zu halten. Und das ist immer eine Pseudo-Lösung. Das hat aber gedient, um zu überleben. Wenn wir das nicht hätten, wären wir verrückt oder tot. Das hat dazu gedient, das Nervensystem stabil zu halten in einer Umgebung, die absolut inadäquat war. Und heute als Erwachsene haben wir einfach das Problem dann, dass diese Struktur uns das Leben halt torpediert, weil wir keinen echten Kontakt damit kriegen. Wir versuchen uns vor was zu schützen oder mit etwas umzugehen, was es gar nicht mehr gibt. Ja, also wenn zum Beispiel ich übergriffige Eltern erlebt habe und habe mich zurückgezogen, Ja, weil es gab keine Lösung im Kontakt mit den Eltern, also ziehe ich mich zurück. Und als Erwachsener komme ich dann nicht mehr raus, weil das so tief angelegt ist im System, da ist ein Mensch und ich mache sofort zu und ziehe mich zurück. Und dadurch werde ich nicht genährt, dadurch kann ich nicht leben, weil ich keine Verbindung kriege.
Mich würde interessieren, ja, wie schnell lässt man dieses Nervensystem eigentlich umbauen, weil es halt auch irgendwie, sagen wir mal, jahrzehntelang so funktioniert hat, ne?
Ja. Wie sich das umbauen kann?
Wie schnell, also ist es, wenn dieses Aha, vielleicht ist es ja dann wie so ein Aha-Erlebnis, also es ist ja so eine Art, ein Durchschauen, was aber nicht auf mentaler Ebene ist, sondern wirklich irgendwie halt auch auf der Körperebene. Ist es dann weg? Also kann es sein, dass jemand bei dir einmal ist und dann ist es vorbei mit dieser Struktur?
Das kann. Es kommt auch nicht vor, dass eine einzige Sitzung reicht, um sozusagen was Neues zu etablieren. Also das heißt dann nicht, dass es komplett weg ist, aber solange das Nervensystem keine Erfahrung von Verbindung gemacht hat, keine wirkliche, geht es mit dem Leben immer weiter abwärts. Mhm. Ne, weil es immer, es geht, derjenige versucht es immer über Pseudolösungen und das verschlimmert sich immer mehr. Wenn dann in der Sitzung eine Erfahrung von echtem Kontakt stattfindet, ist das wie so ein Lichtpunkt, wie so eine Injektion in das Nervensystem rein und daran wird sich das Nervensystem immer orientieren. So, das heißt, es kann einfach sein, dass derjenige dann nur zu einer Sitzung kommt und dann einfach auf seine Art und Weise sich da immer weiter dran orientiert. Und der Punkt ist, wie schnell diese Erfahrung kommt, das hängt einfach von der Kunst des Therapeuten ab und einfach auch von der Struktur desjenigen, wie was da alles passiert ist. Aber prinzipiell geht das sehr, sehr schnell. Für, sage ich mal, 90% der Leute geht das in den ersten 1 bis 3 Sitzungen. Und dann kommt was Neues in das System und dann, das ist wie, wenn ich immer im Dschungel herumirre und ich sehe überhaupt nicht den Weg. Ich habe auch den Weg noch nie gesehen da draus. Und dann kommt ein Schamane und zeigt mal kurz da auf dem Boden und da ist der Weg zu sehen. Und das kriege ich ja aus meinem System nicht mehr raus. Ich habe einmal den Weg gesehen. Ich weiß, der ist da. Es gibt eine Möglichkeit und dann wird es alles nur noch darum drehen, diesen Weg zu finden.
Du hast gerade gesagt, Kunst des Therapeuten. Ist das quasi erlernbar oder ist das dann auch ein Naturtalent, wie weit jemand diese Kunst des Therapeuten hat? Also
ich glaube, das ist zum größten Teil erlernbar. Das ist wie Mechanik, das ist wie Mathematik fast. Also wenn man die Polyvagaltheorie studiert hat, das ist auch nichts Kompliziertes. Das sind einfach Grundprinzipien, wie das Nervensystem funktioniert. Und natürlich mit der Erfahrung kriegt man da ein bisschen Routine und so. Aber ich glaube nicht, dass dazu esoterische Fähigkeiten oder so notwendig sind, sondern das ist alles sehr, sehr präzise. Ich gucke, wie jemand sich trennt, was der da macht und ich helfe zu einer neuen Erfahrung. Und mit dem Wissen und ein bisschen Ausbildung, also das ist für mich ist das relativ simpel alles.
Ja, aber du bist ja auch ein sehr intelligenter Mensch, kommt mir vor. Es muss eine bestimmte intellektuelle Fähigkeit da sein, das zu verstehen und dann zu deuten und
auch Struktur sofort zu verstehen, ne? Dass du weißt irgendwie, jemand überflutet dich oder greift dich mental an, dann weißt du eigentlich, okay, das läuft gerade bei ihm ab und also das muss man ja auch irgendwie.
Das kann man
eine ziemliche Neutralität oder Klarheit in sich selber haben, dass man da nicht irgendwie dann darauf einsteigt, ne?
Genau, also natürlich.
Wenn da irgendwelche die eigenen Strukturen laufen, dann ist das wahrscheinlich irgendwie schwierig. Dann hat man vielleicht wirklich das Gefühl, boah, jetzt muss ich mich irgendwie gleich total abgrenzen oder muss wen nach Hause schicken oder was auch immer. Also, dass man da so sieht eigentlich, was läuft und da ganz wirklich neutral reagieren kann, ist, ja.
Ja, also man muss selber die eigene Struktur überwunden haben zum größten Teil, sonst geht es natürlich nicht, das stimmt. Man muss verstanden haben, wie man selber sich trennt oder getrennt hat und das zum größten Teil überwunden haben. Das würde ich als Voraussetzung sehen, ja. Aber ich habe auch schon, also ich mache das ja sehr mental, ne? Ich mache das ja, also das ist sehr mental, was ich mache. Ich habe auch schon in der Ausbildung Frauen gesehen, die das nur übers Herz machen. Ne? Da war eine Ausbildung zu einem Traumatherapieverfahren. Da war eine Frau, die hat nur im Herz gelebt und die ist dann dahin gegangen zu demjenigen in so einer Demo-Sitzung, alles nur aus dem Herz, die hat es fachlich wie auch immer gemacht, ja, und die, einfach dieses offene Herz hat da alles zum Schmelzen gebracht. Also so geht's auch, ne? Das ist halt so mein Weg, dass ich das mehr so mental angehe.
Aber das heißt, sie hat dann den Menschen umarmt, oder was meinst du mit Herz? Also wie hat sich das ausgedrückt, dass sie gar nicht gesprochen hat dann mit demjenigen oder einfach nur da mit ihrem Herz präsent war? Wie?
Na, das war völlig egal, was die gemacht oder gesagt hat. Die ist mit ihrem offenen Herz dahingegangen und das hat denjenigen so mit Liebe überschwemmt und überflutet, dass der dadurch einfach eine Veränderung erfahren hat.
Wow.
Es ist ja egal, wie man das macht. Ne? Wenn, natürlich kann es auch energetisch machen. Es geht immer um dasselbe. Das System desjenigen so weit zu beruhigen, dass ein echter Kontakt stattfindet. Und dann kommt die Erfahrung von Kontakt und Sicherheit und Wohlgefühlen in das System. Und wie ich das erzeuge, das ist egal. Das ist letztlich egal.
Ne? Weil ich dachte, das ist ja eigentlich genau das, was jetzt ein, sage ich mal, guter spiritueller Lehrer ganz von natürlichen Art und Weise quasi vermittelt. Also weil der in einem echten Kontakt eigentlich ist?
Also nein, da muss ich widersprechen. Ein spiritueller Lehrer hilft einem Menschen, quasi jenseits der Erscheinungswelt zu kommen. Das hat nichts mit dieser Ebene, mit dieser sichtbaren Ebene zu tun. Das wäre genauso, wie wenn du mir sagst, also das, worüber ich rede, das ist das Gleiche wie zum Beispiel ein gebrochenes Bein. Nur, das erscheint uns psychisch. So, deswegen kommt immer diese Verwirrung zustande. Wenn du ein gebrochenes Bein hast und vor Schmerzen schreist, dann gehst du nicht zu einem spirituellen Lehrer.
Genau, aber du hast auch vorher gerade gesagt, dass die Frau das einfach mit ihrem Wesen her, also diese eben, die ist dann selber so im Kontakt, dass es eigentlich wurscht ist, was sie sagt, und sie ist in so einer Offenheit. Und das, also erlebe ich schon auch bei spirituellen Lehrern, dass es nicht nur irgendwie total was Jenseitiges ist, sondern auch eine totale Menschlichkeit und Offenheit für alles, was bei dem Gegenüber ist. Und das, finde ich, kann auch ausgestrahlt werden. Also das, was du für mich so beschreibst, ist eigentlich das, was für mich eigentlich Menschlichkeit ausmacht.
Ja, ja.
Also Spiritualität in Aktion ist eigentlich Menschlichkeit.
Das ist einfach sehr komplex. Was ich jetzt beschrieben habe mit dem Herz, das heißt einfach, dass das in Bewegung kommt. Ja? Das ist auch das, was von einem spirituellen Lehrer ausgehen kann. Es kann aber sein, dass sozusagen das nicht reicht, dass jemand verstehen muss, wie die Struktur ist. Okay. Ja? Und dass er einfach ein neues Beziehungsmuster lernt mit einem Gegenüber, der ihm dabei reinhilft. Ne? Und das ist ja nicht das, was ich da jetzt beschrieben habe. Ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Das sind einfach, natürlich, es gibt auch, in Indien gibt es Leute offensichtlich, oder die können auch ein gebrochenes Bein nur mit Energie heilen. Scheint es zu geben, ja.
Also das heißt, in einer bestimmten Situation kann eben ein offenes Herz alles bewirken, sage ich jetzt mal, alles in Anführungsstrichen, aber generell ist es einfach doch wichtiger oder wichtig, die eigene Struktur zu verstehen,
ne? Mhm.
Und dadurch in eine Regulation zu kommen.
Das ist einfacher, ne? weil das ist sozusagen greifbarer. Ne? Ich kann, wenn ich es gegenüber habe, der kann mir das erklären und so. Ne? Menschen mit riesigen offenen Herzen, die haben halt nicht so viel.
Ich habe auch das ein oder andere Video von dir angeschaut oder reingeklickt und da bin ich auf etwas gestoßen. Da würde mich interessieren, was dabei rausgekommen ist. Und zwar hast du da von einer Veranstaltung berichtet, wo einfach sich eine Gruppe trifft, wo überhaupt keine äußere Struktur vorgegeben ist und die Menschen dann quasi selber ganz spontan aus sich heraus entscheiden, zu wem gehen sie hin, zu wem gehen sie weg und sich so halt irgendwie natürliche Strukturen bilden. Was dabei herausgekommen ist, sodass du nochmal dieses Setting in deinen eigenen Worten nochmal beschreibst.
Das kommt einfach daher, weil die Grundbewegung in der Biologie ist immer auf etwas zu oder von was weg. Und das machen ja sogar die winzigsten Organismen. Die gehen irgendwo hin, wo es gut ist für sie, wo es Nahrung gibt, und die gehen von Gefahr weg, was nicht gut für sie ist. Das sind die Grundbewegungen, die sind in uns auch aktiv. Wir verleugnen das, ja. In der Tiefe wird es komplett verleugnet. Aber in Wirklichkeit ist das, was uns im Kern bewegt, ist auf jemanden zu und von jemanden weg. Auf Menschen zu, die wir gerne haben, von Menschen weg, wo es sich komisch anfühlt. Das ist die Grundbewegung in unserer Biologie. So, und ich habe einfach gesagt, wenn wir uns gut fühlen wollen, dann geht es darum, diese Bewegungen quasi ins Bewusstsein zu bringen und die auch auszuleben oder denen zu folgen. Deswegen habe ich einfach zwei Strukturen gebildet, wo man zuerst lernt, sich abzugrenzen. Ja, das heißt, da üben wir gemeinsam mit ganz einfachen Übungen, Abgrenzungsübungen, und zwar so, dass der Körper und die Stimme involviert ist. Das kann zum Beispiel so aussehen, dass man Pärchen bildet und jemand geht auf den anderen zu und der andere sagt dann Stopp und mit einer Handbewegung. So, dann kommt in den Körper rein die Erfahrung, dass man sich abgrenzen kann und dass das gut ist und dass dann nichts passiert. Das ist für viele als Kinder, ne, wurde das torpediert. So, das ist der erste Teil. Und wenn, das ist deswegen der erste Teil, weil nur wenn ich mich abgrenzen kann, kann ich auch zulassen, dass ich Bedürfnisse habe und irgendwo hingehen kann. Sonst geht das nicht. Deswegen kommt das als erstes. Und im zweiten Teil gucken wir dann einfach, wo es uns hinzieht, zu welchen Menschen. So, und folgen dem so ein bisschen, ganz vorsichtig. Also es ist quasi wie so eine Halbfamilienstellen, ohne das zu externalisieren. So, das hat alles nur den Sinn, damit wir wieder an diese Grundvorgänge drankommen. Wenn du jetzt so einen Rudel Hunde nimmst, ja, die haben das Problem nicht, die laufen da rum, kuscheln mit denen, wo sie wollen, und streiten sich mit denen, die sie nicht toll finden. Das ist ungebremst, ne? Und wir verleugnen das komplett. Und um das wieder hervorzuholen und ins Bewusstsein zu heben, dafür habe ich das gemacht. Und das geht noch drüber hinaus, weil irgendwann geht es darum, diesen Vorgängen an sich auch zu vertrauen, so dass wir lernen, dass diese Vorgänge selber insgesamt wie so ein Gesamtmandala geben. Und wenn wir denen folgen, dass es dann innerhalb der Gruppe zu einer Lösung kommt. Ja. Und das ist dann zu sehen, wenn man das macht, und wenn man es nur 5 Minuten macht, und ich gucke dann die Gruppe an, dann die strahlen und leuchten dann wie verrückt, weil im Kern endlich das adressiert wurde, was dauernd festgehalten wird. Ja. So, deswegen habe ich das gemacht. Das ist ein Teil in dem ganzen Stack sozusagen, einfach um alle Nervensystemschichten anzusprechen. Das mache ich dann nach den Gruppen, wo dann inhaltlich Probleme und Fragen geklärt werden. Und dann machen wir noch Meditation und dann ist einfach ein Stressrelease im Körper und dann sind einfach alle Ebenen bedient. Ne?
Und kommt dabei dann so eine natürliche, sozusagen ein natürliches Mandala raus, oder kann es sein, dass irgendwie alle Menschen auf einen zugehen, oder dass es so ganz abstruse Formen sich dann ergeben, oder wie kann man das irgendwie optisch beschreiben?
Ja, genau, das kann sein, dass es dann staut, ne, oder dass einer alleine steht, aber es geht nicht darum, wie im Sinne vom Familienstellen eine Lösung zu finden, weil dann sind wir wieder hier oben, sondern es geht darum, diesen Vorgängen selber zu vertrauen und einfach da drin zu ruhen, ja. Und dann wird sich, ne, das kann zum Beispiel sein, dass dann zwei sich aufeinander zubewegen und Dritter da eigentlich durch will und nicht durch kann, so. Und das dem ganz vorsichtig zu vertrauen und warten, wo sich das bewegt, in welche Richtung. So. Und dann nach und nach wird sich das lösen, ja. Und dann kommt da eine Bewegung rein und da, und zum Schluss wird es dann rund, ja, wenn wir das schaffen.
Das heißt, es kommt dann nicht irgendwie zum Stillstand, sondern du sagst irgendwie, keine Ahnung, nach einer halben Stunde, dann hört einfach die Bewegung auf, dann stoppst du das. Oder kommt es dann irgendwann zum Stillstand, weil jeder irgendwie so perfekt an seiner Position ist?
Also entweder ist dann quasi, dass alle sich, wenn das gelöst ist, sind alle entspannt und fühlen sich wohl und sind da, wo sie ungefähr sein wollen. Nur wenn das noch irgendwo hakt, dann muss man einfach warten. Dann geht es darum, dass alle in dieser Situation ruhen, gemeinsam, wie so eine gemeinsame Meditation. Und wenn sich das nicht löst, dann löst sich nicht, das macht nichts. Wichtig ist, dass wir anfangen, diese Bewegung wieder zu erleben. Ne? Und das muss man auch nicht lange machen, das muss auch nicht zu einem Endzustand kommen, sondern einfach das so mal 5 Minuten einfach mal laufen lassen, so mal jeder einen Meter in die Richtung, wo er hin will. Das, allein das bewirkt schon Unglaubliches, ja. Kannst ja, guck mal, wie das sich das jetzt anfühlt, wenn ich das so erzähle. Das trifft die tiefste Biologie in unseren Körpern, ja. Das, was dauernd festgehalten ist.
Ich glaube, bei Kindern, also wenn ich meinen Sohn von der Kita abhole oder ihn bringe, das ist ja etwas, was irgendwie so ganz automatisch passiert, ne? Also dieses, und was dann auch vielleicht den Kindern zu viel werden kann. Also ich weiß noch, als mein Sohn, da war da der Jüngste am Anfang und der war da total beliebt und kaum kam er rein, haben alle seinen Namen gerufen und sind auf ihn los, ne? Und es hat ihn total verängstigt. Also er fand das gar nicht toll, dass die anderen da ihn so angehimmelt haben. Und da musste immer eine Erzieherin kommen und den anderen sagen, jetzt, ne, seid mal still. Und er saß dann ganz verängstigt auf ihren Arm und musste erst wieder zur Ruhe kommen. Also, und genau, also da finden diese Bewegungen ganz automatisch statt, denke ich, aber da braucht es trotzdem noch einen Erwachsenen, der da irgendwie eingreift, weil die Kinder das dann oft eben nicht verstehen, wenn die Grenze irgendwie überschritten werden, beziehungsweise die schreien halt oder heulen einfach, aber der andere versteht nicht unbedingt, dass er dann damit aufhören soll. So.
Ja, das ist natürlich eine Arbeit, die ich nur mit Erwachsenen mache, ne? Ja. Das ist klar. Und der Unterschied ist auch, dass das muss extremst verlangsamt werden. Aha. All diese Dinge, das muss in absolut extremster Langsamkeit stattfinden, in einer absoluten Zeitlupe. Ja. Je langsamer, desto besser, weil das Ding ist, diese Not, die wir in uns haben, die verursacht eine Beschleunigung. Ja, immer unter Gefahr geht es um Zeit. Das heißt, da ist immer ein Zeitdruck. Das heißt, deswegen, je mehr es um Not geht, desto schneller versuchen wir irgendwas zu machen. So, und das ist dann zu sehen in so einer Gruppe, dass die sich dann, die wollen dann so losstürzen. Ne? Und das geht nicht, sondern das muss, weil es geht um Achtsamkeit, dass wir das erleben. Sonst sind wir unbewusst in einem Überlebenskreislauf unterwegs, ja, weil wir irgendwo hin wollen, um unser System schnell zu regulieren. Es geht aber darum, das ganz langsam zu erleben. Ja. Und das ist. Ist halt anders jetzt als mit Kindern. Mit Kindern würde ich das jetzt so nicht machen. Vielleicht gibt es dann, fällt mir noch was ein für Kinder, aber weiß ich im Moment nicht.
Und geht es dann auch um Kontakt oder ist es nur um die Bewegung zueinander? Also kann es dann so aussehen wie eine Kuschelparty, wie bei einer Kuschelparty oder?
Also in diesem Abschnitt geht es nicht um verbalen Austausch, sondern wirklich um die Kernbewegung der Biologie, weil das ist so tief drin, da geht es nicht um Kommunikation, also um Klangaustausch, sondern da geht es nur um Körper, also Nähe und Distanz zu Körpern. Also da gibt es keinen Dialog. Und natürlich kann es sein, dass sich dann vielleicht Menschen umarmen oder auch zusammenlegen, aber da ist natürlich eine ganz klare Grenze. Also das geht nur mit Körperkontakt, sobald es in Richtung Erotik geht, das geht auf keinen Fall. Ne? Das wäre auch verboten, in dem Sinn, das wäre nicht förderlich. Also das ist die absolute Grenze. Ja, Umarmungen und Streicheln und so, ja, wenn das dran ist, alles Weitere gehört da nicht rein. Und so weit ist es eigentlich noch nie gekommen. Also ne, wenn es reicht, einfach wirklich nah zu sein und sich vielleicht die Hände zu halten, das ist schon so nährend. Ja, das ist so nährend, diese Grenze zu überschreiten. Ich darf, da ist eine Gruppe, da ist ein toller Mensch und ich darf dahin und darf den anfassen. Ja, das ist schon so viel für den Organismus, vor allem für Menschen, die das nicht in ihrem Alltag leben können. Ja, das ist teilweise sehr dramatisch. Ne?
Bereitest du die Menschen da irgendwie erst geistig drauf vor oder ist das dann immer überraschend?
Wird das nee. Also überraschend ist nichts, das ist ganz wichtig, dass nie was überraschend ist, dass das alles vorher gesagt wird, dass es vorhersehbar ist, das ist einfach für das Nervensystem, dass das eine Sicherheit erlebt und niemand muss irgendwas machen, was er nicht will, also jeder kann da auch sofort raus, ohne was zu sagen. Und das mache ich nie als ersten Abschnitt, sondern die Reihenfolge ist, wir meditieren erst eine Stunde in Stille, dann kommen 2 Stunden Gruppengespräche, wo ich die einzelnen Themen und Fragen kläre mit denjenigen und dann ist schon so viel, das sind dann 3 Stunden ungefähr mit inhaltlichem Austausch, dann ist einfach so viel Vertrauen schon entstanden, dass man dann anschließend diese Übung machen kann, aber das würde ich nie als allererstes machen. Das ist viel zu bedrohlich für das Nervensystem. Das kommt eher am Ende.
Was für eine Meditation machst du mit den Leuten? Das würde mich interessieren.
Einfach stille Meditation, so im Zen-Style. Also halbe Stunde sitzen, 10 Minuten gehen, 20 Minuten sitzen.
Hattest du nicht auch schon mal gesagt, dass es eben Leute mit einer bestimmten Traumatisierung eben einfach eigentlich gar nicht möglich ist zu meditieren?
Ja. Also wenn so jemand da ist, dann und ich das weiß, dann dann kommt er eben erst zur Gruppe zum Beispiel. Ne? Also sozusagen, wenn jemand schweres Material hat, dann dann kann ich den natürlich nicht in so einen Prozess schicken. Das geht nicht.
Also da würdest du dann eher eine Einzelsitzung mit dem Menschen anbieten?
Also im Extremfall eine Einzelsitzung oder eben diese Gruppe, ne? Das ist für viele ist auch diese Gruppe sicherer, weil die können dann hinten im Publikum sich verstecken. Ne, und die können erstmal zugucken, weil eine Einzelsitzung ist eigentlich für das Nervensystem hochgradig aktivierend. Ne? Ich bin mit einem scheinbar übermächtigen Therapeuten in einem Raum, der geschlossen ist. Das geht eigentlich so nicht. Ne? Das ist halt auch problematisch. Und in der Gruppe kann man sich da ein bisschen zurückziehen und wenn man dann was klären will, geht man nach vorne.
Du hast am Anfang mal gesagt, dass du eben einerseits Traumatherapeut bist, aber andererseits auch eine Funktion als spiritueller Lehrer hast. Bietest du jetzt auch Veranstaltungen speziell als spiritueller Lehrer an? Und wenn ja, wie sehen die aus?
Nein, in den Gruppen kommt es halt zusammen, würde ich sagen, je nachdem, wer da gerade da ist. Und ansonsten mache ich auch Tibetan Palsing, ne, wo es dann wirklich um einfach, wie soll ich sagen, das Loslassen der Erscheinungswelt geht. Na, da also bei Tibetan Palsing kläre ich keine, im Großen und Ganzen mache ich keine Traumaarbeit oder gehe auf jetzt konkrete Beziehungsprobleme ein, sondern da geht es darum, wirklich andere Bewusstseinsräume zu erreichen.
Sind das Einzelsitzungen, Tibetan Palsing?
Sind Einzelsitzungen und ich hoffe, dass ich auch bald Gruppen anbieten kann. Das habe ich noch keine Erlaubnis, aber ich hoffe, dass das dann auch bald möglich ist.
Von woher also, brauchst du die Erlaubnis? Also wegen deiner Ausbildung, also wie weit du da ausgebildet bist, oder?
Ich habe einfach die Ausbildung noch nicht, Gruppen zu leiten. Also Tibetan-Palsing-Gruppen.
Ich weiß von dir, dass du früher deine Veranstaltungen grundsätzlich auf Spendenbasis, glaube ich, mitbekommen zu haben, angeboten hast. Aber jetzt habe ich auch irgendwie feste Preise auf deiner Homepage gesehen. Hat sich da was geändert? Und wenn ja, wie ist das gekommen?
Also ich hatte 2 Jahre lang komplett umsonst gearbeitet, also habe alles verschenkt und quasi nur wer was geben wollte, hat mir was gegeben. Und es hat sich einfach herausgestellt, dass das für die Menschen, die kommen, nicht funktioniert. Das erzeugt zu viel Schuldgefühle, zu viel Irritation, wenn nicht klar ist, ich gebe da was, so viel, das ist vorgegeben und ich kriege dann dafür was. Das hat zu viel Aufruhr gegeben und es sind dann auch Leute gekommen, die einfach nur ein bisschen Geplänkel wollten und nicht wirklich arbeiten wollten. Deswegen, das ist ein Teil. Der andere Teil ist, ich bin einfach massiv angegriffen worden, werde ich auch jetzt immer noch. Ja, ich weiß auch nicht warum, aber ich werde, also muss man jetzt nicht ins Detail gehen, aber ich habe dann einfach entschieden, ich quasi mache den normalen Weg und fühle mich selber dann auch sicherer dabei. Und wenn ich einfach angemessene Preise verlange, dann weiß ich, die kommen, die wollen wirklich arbeiten. Ist schade, ich hätte es gern anders, aber dieses Modell hat einfach nicht so wirklich funktioniert. Also vom Leben an sich schon, ich bin ja immer versorgt worden, das hat schon funktioniert, aber die Arbeit hat dadurch gelitten irgendwie. Deswegen mache ich das nicht mehr.
Okay. Mira, wolltest du was fragen?
Eigentlich nicht.
Nee, eigentlich
nicht. Ich fand es echt interessant, dass mit der Spendenbasis, also dass das sowas das auch führen kann. Ne? Weil man denkt zuerst, ja, das ist irgendwie sowas Soziales und es ist eigentlich irgendwie schön, wenn das offen bleibt und dass man selber entscheiden kann, wie viel man gibt, aber dass es eben auch so viel, wie du schon gesagt hast, Irritation auslöst oder dass da eben noch Leute hinkommen, die dann einfach nur irgendwie eben streiten oder eben gar nicht wirklich arbeiten wollen und dass so gewisse feste Struktur, also dass eben ein Preis auch eine feste Struktur ist, die einem auch gewissermaßen Sicherheit gibt. Ne? Das fand ich jetzt fand ich jetzt selber interessant, dass du das so geteilt hast. Ja? Interessante Erfahrung.
Ja, ist für mich auch, hat nicht in mein Konzept gepasst, aber ja. Ich hätte es gern so weitergemacht, aber es ging nicht, ne? Es ging einfach so nicht.
Wie ist es mit Projektionen auf dich? Also ich weiß es zum Beispiel von spirituellen Lehrern, die das wirklich als Belastung empfinden, dass so viel auf sie projiziert wird. Also andere können damit irgendwie leichter umgehen, aber manche versuchen dann vielleicht auch sogar eine andere Struktur zu finden, wo sie nicht so im Mittelpunkt stehen, aber im Grunde wird doch auf den, der was initiiert, auch oft sehr viel produziert. Wie ist es bei dir und wie gehst du da irgendwie mit um oder fließt es einfach an dir ab?
Naja, das ist eine total extreme Belastung. Also es ist alles, und es gibt beide Seiten. Also ich werde quasi mit Dankesmails überschwemmt. Also die Menschen, wo das dann geholfen hat, die flippen aus, ja, weil die vielleicht 30 Jahre da gesucht haben und dann sehen sie einen Weg und eine Erlösung und die sind dann halt unvorstellbar dankbar und glauben, ich hätte da irgendwas Besonderes gemacht. Also das ist die positive Seite und die andere Seite ist halt, dass ich auch von Menschen wirklich gehasst werde. Und es gibt Menschen, die wollen mich wirklich tot sehen. Ja. Also ich werde angegriffen also was passiert, ich kann das ja mal beschreiben, was es wird ja so nicht gesagt, erzählt ja keiner. Aber da gibt es also ein Beispiel, in Facebook wird dann über viele Pseudoprofile, werde ich dann angegriffen, da wird dann gesagt, es ist besser, wenn du im Sarg unter der Erde bist. So, ne? Oder von 3, 4, 5 verschiedenen E-Mails kommt eine nette Mail, wo mir dann derjenige sagt, Gopal, du siehst irgendwie so psychotisch aus. Kann es sein, dass du gerade irgendwie schizophren geworden bist und nicht in eine Klinik müsstest? So von 5, 6 Profilen, so als nette Mail, so dann denkt man natürlich, hä? Dann wird man schon ein bisschen unsicher, bis man dann kapiert, ach nee, das ist wieder dieser Stalker, der mich da ruinieren will. Oder als ich das mit dem Schenk, also als ich kostenfrei gearbeitet habe, ne, da ist derjenige dann einfach zur Steuer Behörde gegangen und hat gemeldet, der Gopal, der hinterzieht Steuern. So, und die Behörden sind bei so einer Mitteilung gezwungen, vor Ort nachzuschauen. Das heißt, ich hatte dann in meiner Privatwohnung eine Steuerinspektion und die haben alles durchsucht. Ne? Haben natürlich nichts gefunden, weil ich ja rechtlich auf sauberen Füßen stehe. So, aber das ist eine unvorstellbare Belastung. Ja? Oder jetzt mit dem Livestream, schreibt mir dann dieser Stalker. Ja, wir zeichnen alle Streams auf, wir verfolgen jedes Wort von dir. Wenn wir da auch nur die kleinste Ungesetzmäßigkeit finden, erstatten wir Anzeige gegen dich und, ne, und so weiter und wir machen dich fertig. Ne, so, und so das Programm läuft. Und es geht noch weiter, ne, es werden magische Rituale gegen mich gemacht. Es sieht dann so aus, dass ich vor einer Veranstaltung quasi in der Ecke liege und mich kaum noch bewegen kann. Und dann sozusagen während dem Livestream kommt dann so eine Mail, wo dann gesagt wird, ja, also was ich gerade beschrieben habe. Und so ist man dann quasi dauernd im Beschuss. Und das ist halt anstrengend. Und ich habe versucht, über Behörden, über Polizei dagegen vorzugehen, ist nichts zu machen. Die können oder wollen da nichts machen.
Tja, das ist ja eher eine traurige Seite. Empfinde
Ja,
ich
das sind
jetzt
halt
so.
wenige.
Empfinde ich jetzt gerade so als Mitteilung, ja.
Ja, das ist nicht zu glauben. Ja, man versucht zu helfen und das erzeugt Hass. Es gibt also nicht zu fassen, ja, dass man dafür gehasst wird. Und das sind nicht Massen, sondern das sind ganz wenige Menschen. Hier in Dresden geht es um einen einzigen Stalker, der ist da auch polizeilich bekannt, ne? Schon, also der hat mehrere Leben zerstört und ich bin einfach nur eine weitere Zielscheibe von dem. Aber man kann über die Behörden nichts machen. Es gibt nichts zu machen. Kriegt man keine Hilfe. Ja, so ist es.
Das ist so wohl die Polarität von Licht und Dunkelheit. Das finde ich echt krass, ne? Also desto mehr man eigentlich eine sehr wertvolle und positive Arbeit macht, da erzeugt man automatisch irgendwie Schatten. Oder das heißt, also da entsteht nicht, dass man selber den erzeugt, aber es entsteht einfach Schatten dann.
Ja.
Das wollen manche einfach nicht, ne? So, also das kann mir das auch nicht erklären, aber das ist wohl so leider auf der Welt. Das ist muss sehr anstrengend sein. Ja.
Ja, so ist es, ne? Und ich bin anscheinend nicht der Einzige. Also, ja, hast du ja auch gesagt, ne? Das geht anderen offensichtlich auch so.
Und ich glaube, es ist auch schon so, wie du es sagst, dass halt nicht jeder so, ne, darüber gerne spricht. Also ich kann mir vorstellen, auch gerade so spirituelle Lehrer, die dann sagen, ja gut, manche, ne, die schreiben mir dann auch irgendwie ganz fiese. Ich glaube, es geht bestimmt vielen so, dass die dann irgendwie auch mal fiese E-Mails bekommen oder irgendwie, also keine positive Rückmeldung, aber darüber spricht man halt so in der Regel nicht, ja.
Nee.
Ist ja auch ein bisschen problematisch, darüber zu sprechen. Das könnte ja auch wieder andere Leute auf Ideen bringen. Also.
Ja, genau. Ja.
Aber das Interessante dabei, vielleicht sollte man das auch noch sagen, also alle Angriffe bisher auf mich, die haben immer dazu geführt, dass sich meine Situation verbessert hat. Das ist das Kuriose. Also alles, was da bisher passiert ist, hat nur zu meiner Stärkung und Verbesserung geführt. Also es ist kein Schaden entstanden, im Gegenteil. Also ich müsste im Prinzip, ist das eine Form von Hilfe, die aber in einer sehr merkwürdigen Form daherkommt.
Ja, und wie hat sich deine Situation verbessert, dass du dir psychisch stärker geworden bist oder wie?
Na, zum Beispiel, dass ich wieder angefangen habe, Geld zu verlangen, das hat auch damit zu tun, mit diesen Angriffen, ne? Auch mit diesen, weil ich dann Besuch von den Steuerbehörden bekommen habe, das hat dazu geführt, dass ich gemerkt habe, das halte ich nicht aus. Ich kann in dieser Struktur, das geht für mich einfach nicht. Ich brauche mehr Sicherheit und Stabilität. Das ist so ein Punkt. Deswegen habe ich dann angefangen, das mit dem Geld wieder zu machen. Ein anderer Punkt ist, durch diese Mails von diesem Stalker, der das immer mit Pseudoprofilen macht, habe ich gelernt, noch schneller das zu fühlen, wer da dahinter ist. Also ich habe, das war wie so ein Training, dauernd genau zu spüren, was ist denn da jetzt? Ist das wieder sowas oder nicht so? Also zwei Beispiele, dass ich das schneller einschätzen kann. Ja, und dass ich mehr einfach spüren kann, wie sich das anfühlt, wenn man angegriffen wird, also energetisch. Das weiß ich jetzt ganz genau, wie das ist, kann ich sofort zuordnen. Früher habe ich immer gedacht, mir geht's schlecht oder ich habe das auf irgendwelche Umstände bezogen. Jetzt weiß ich ganz präzise, jetzt gibt es einen Angriff energetisch, das fühlt sich so und so an und ist gleich vorbei und ich muss nichts machen. Also es hat zu einer mehr Robustheit geführt, würde ich sagen, auch wenn es sehr belastend war.
Okay.
Ich würde nochmal gerne das Thema wechseln. Ich brauche noch ein Weihnachtsgeschenk für meine Mama. Ich habe irgendwie so gesehen, dass ich habe nicht reingeschaut in das Video, aber dass du ja auch so DVDs verkaufst, oder?
Na, das macht die Produktionsfirma, die stellt das zum Produktionspreis her, also ich habe da nichts von. Die kann man da bestellen einfach.
Und kommen die dann noch vor Weihnachten an?
Weißt du schon. Doch, denke schon.
Okay. Und kann man sich dann so gewisse Themen aussuchen oder vielleicht kannst du ganz kurz dazu noch was sagen, was für Art von DVDs das sind?
Also das sind vier DVD-Serien und das sind, die erste heißt Glückliche Beziehungen. Da geht es einfach nur darum, wie man, also über das, was wir geredet haben, wie kann man die Beziehung so gestalten, dass wir in den Austausch kommen, dass wir zusammen glücklich werden. Dann, das ist eigentlich für alle geeignet. Dann das zweite ist Trauma und Spiritualität. Das ist mehr so, da geht es mehr so in Richtung fachliche Themen, ist aber auch für jeden verständlich erklärt. Also wer da so ein bisschen tiefer einsteigen möchte, wäre das zweite auch gut. Dann habe ich ein DVD-Päckchen für die lokalen Gruppen, also für das lokale Gruppenprojekt, wo einfach der Prozess nochmal beschrieben ist, wo die Videos drauf sind, wo ich das erkläre. Und dann gibt es noch eine Serie, die heißt Die Befreiung der Erde. Da sind halt mehr so kontroverse Sachen auch drauf. Also das würde ich jetzt nicht jemandem schenken, der jetzt so völlig in dem System hier verankert ist und das wäre vielleicht, könnte dann merkwürdige Reaktionen verursachen. Aber die anderen sind quasi für alle geeignet.
Und die kriege ich wo genau? Weil du sagst nicht über dich, sondern wohin, was muss ich eingeben?
Auf meiner Homepage ist ein Link, wo Fotos drauf sind und da ist ein Link auf ein Bestellformular bei der Produktionsfirma. Und die Firma heißt Digidocs, die sind in Dresden und also entweder findet man die über Google, aber das Einfachste ist über meine Homepage, traumaheilung.net.
Ja. Du hast gerade die lokalen Gruppen erwähnt, vielleicht kannst du die nochmal kurz beschreiben. Mhm.
Ja, also ich habe einfach nachgedacht, wie kann man dieses Problem lösen, dass wir nicht genug Therapeuten und spirituelle Lehrer haben. Ne, es war in einer Zeit, wo ich so mit Anfragen überflutet wurde, dass ich quasi mein Mailkonto. Also ich konnte die Mails nicht mehr beantworten und dann ist halt klar geworden, dieses Modell, was wir haben, Therapeut, Patient oder Klient, oder das klappt so nicht, wir haben nicht genug. So, wie kann man das lösen? Dann habe ich über Wochen und Monate nachgedacht und gegrübelt und gebetet und meditiert und dann eines Tages ist es schlagartig in meinem Geist erschien ein Prozess, ein ganz einfacher Gruppenprozess, wo Menschen, die so an sich arbeiten wollen, sich zusammenfinden und die sich einfach an diese ganz simple Struktur halten und dadurch eine Regulation erfahren können. Und diese Struktur ist so gemacht, dass die einerseits sicher ist, also dass wenig Gefahr ist, dass jemand in Überflutung kommt, das ist also zeitlich begrenzt. Und es ist so gemacht, dass es nicht in ein leeres Gequassel endet, sondern dass es zu einem echten Austausch kommt. Und damit ist einfach gewährleistet, dass das, was wir eigentlich suchen, dass wir das finden, wenn wir uns an diese Struktur halten. Ja. Und deswegen geht das ohne Anführer, ohne Lehrer. Also natürlich gibt es dann jemanden, der diese Gruppe anbietet, aber der nimmt auch teil. Also alle halten sich an diesen einfachen Prozess, der aus nichts weiterem besteht, als dass immer jemand seine Zustände mitteilt und die anderen zuhören. Es gibt keinen Dialog.
Da gibt es schon eine ganze Menge Gruppen in Deutschland oder überhaupt?
Da gibt es inzwischen fast 100 Gruppen in Deutschland, in Italien, Schweiz, Österreich und bald wahrscheinlich auch in Australien. Also es verbreitet sich immer mehr.
Und die treffen sich einmal die Woche oder wie war das?
Das entscheiden die selber. Also ich gebe nur diese Struktur vor, auch was die davor oder danach machen. Das können die selber entscheiden, auch ob sie Geld dafür verlangen. Also mir geht es darum, das auf das Minimalste zu reduzieren. Ja, und dieser Minimal, das kann sich jeder merken, das ist als Text ausformuliert, das ist eine halbe DIN A4-Seite. Das ist was ganz, ganz Simples und Zusammengefasstes. Und das hat aber eine solche tiefgreifende Wirkung, wenn man das macht. Das ist einfach an dem Feedback auch zu sehen, was die Leute dann schreiben. Und das Coole ist halt, dass daran, das ist unabhängig von mir. Ja, die Leute, die das machen, die brauchen mich dafür nicht. Und es wächst selbstständig. Das heißt, die Menschen, die das machen, die sind relativ schnell dann in der Lage, selber Gruppen anzubieten. Das ist also ein autonomer, selbstreplizierender, dezentraler Prozess und der ist dadurch auch schlecht angreifbar.
Und beginnen kann man das auch über deine Homepage, indem man das da anmeldet, dass man zum Beispiel so eine Gruppe starten will.
Genau, da brauche ich nur die Kontaktdaten, dann trage ich das auf der Google Map ein und dann erscheint dort an der Stelle ein Herzchen. Und jemand, der da in der Nähe wohnt, sieht dann das Herz, klickt das an und sieht dann die Kontaktdaten und kann dann eben den, der das anbietet, anschreiben. Und damit haben wir einfach ein Instrument in der Hand, was einfach extremst mächtig ist und uns allen helfen kann, da wo wir sind. Und natürlich gibt es Menschen, die trotzdem professionelle Hilfe brauchen, für die das so nicht geht. Klar, gibt es auch. Ne?
Aber das findet dann jeder selber schnell heraus. Ne?
Ja.
Gut. Ja, hast du noch Fragen?
Nein, bei mir ist alles gut.
Ja, und Gopal, hast du noch ein Thema, über das du abschließend sprechen möchtest?
Ich glaube nicht. Nee. Ich freue mich einfach, dass wir gemeinsam uns weiterentwickeln und einfach mehr und mehr dieses System hier zu was Schönem wandeln. Ne? Jeder, wie er kann, was er beitragen kann. Freut mich einfach. Und ich freue mich, dass ihr euch dafür interessiert, so was ich so rausgefunden habe. Finde ich toll.
Ja, ich finde es toll, dass du so teilst. Ja. Okay, dann vielen Dank.
Ja, danke für diese Bereicherung.
Danke euch.